HR Info. Explorer.
Mit Udo Langenohl und in dieser Sendung werden wir unter anderem einem angeblichen Trend nachspüren, dem zufolge der große Run auf Facebook wieder nachlässt und sich die Nutzer abwenden. Mitte Dezember veröffentlichte das renommierte The Pew Research Center in den USA eine Studie, der zufolge sich in den Vereinigten Staaten mehr Menschen von Facebook verabschieden als neue hinzukommen. Zwar ist Facebook mit 67% Marktanteil immer noch die mit Abstand größte soziale Plattform, aber es gebe eine starke Tendenz, sich von Facebook abzuwenden. Ist denn der Hype schon vorbei? Wie intensiv nutzen Sie Facebook? Können Sie sich einen Verzicht vorstellen? Und haben Sie vielleicht eine Alternative parat? Mit diesen Fragen hat Afanasia Zwick deutsche Nutzer konfrontiert und das kam dabei heraus.
Ich könnte mir gar keinen Verzicht vorstellen von Facebook, weil ich schon sagen muss, dass ich sehr abhängig davon bin, was auch Likes angeht oder Gewinnspiele.
Nach über 40 Jahren Berufserfahrung in Datentechnik ist mir das alles zu unsicher. Manchmal überlege ich, wie gedankenlos Leute mit ihren persönlichen Daten umgehen. Kann ich nur staunen. Ich nicht.
Ich finde auf jeden Fall, dass es ein Gruppenzwang ist. Also ich bin dadurch zu Facebook gekommen, weil halt alle anderen gesagt haben, jetzt melde ich mal dort an, wir sind alle dort angemeldet.
Ich nutze es fast gar nicht mehr, also entweder Skype oder WhatsApp.
Ich nutze es eigentlich nur, um Nachrichten zu schreiben, damit ich mich mit anderen Leuten treffen kann.
Twitter wäre eine Alternative, aber da ist man ja noch öffentlicher, also käme das auch nicht für mich unbedingt in Frage.
Ich nutze zwar Social Media, aber ich nutze zum Beispiel Xing oder LinkedIn, weil das ein professionelles Netzwerk ist. Das ist für mich auch hilfreich, aber Facebook ist mir einfach zu privat und ich finde, es geht keinem was an, ob ich gestern Rostbratwürstchen gegessen habe und Sauerkraut, das interessiert auch keinen.
Ich kann mir einen Verzicht vorstellen und generell bin ich nicht so der Facebook-User. Ich habe noch nicht mal ein Foto. Ich schaue nur mal kurz rein und dann war es das.
Ich hatte ein Jahr lang mein Konto deaktiviert. Die Leute, die posten einfach so unnötige Sachen. Manche denken, das wäre ihr Tagebuch. So genau will man das eigentlich gar nicht wissen.
Ich habe es, aber ich gehe nicht so oft online. Ich mache Sport und dann habe ich halt nicht so oft Zeit dafür.
Es ist so zur Gewohnheit geworden, dass ich nach Hause komme, mein Laptop anmache und mich direkt in Facebook einlogge und dass ich dann eigentlich dauer online bin, sozusagen fast den ganzen Tag.
Ich werde mir einen Fake-Account zulegen und meinen richtigen löschen.
So intensiv ist es nicht bei mir. Einmal am Tag mal gucken, was die Leute so machen. Das ist ein Zugang zu quasi die Welt.
Ich muss sagen, ich langweile mich manchmal auf Facebook. Da gibt es nichts Neues. Und man sieht halt Bilder, Beiträge, aber es ist nichts Interessantes.
Ich habe Facebook eigentlich immer aktiviert und bin auch immer online. Für mich ist es halt wichtig, weil ich gerade noch zur Schule gehe und Abitur mache. Und man kann sich darüber halt gut verständigen. Also hätte ich eine Alternative, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen.
Verzicht auf Facebook, kein Thema für die einen und ja, sagen die anderen, wenn es eine Alternative gibt. Das haben wir eben in der Umfrage gehört. In den USA gibt es einen Trend weg von Facebook und unsere Umfrage in Frankfurt, die natürlich nicht repräsentativ ist, zeigt, dass auch hierzulande der Hype nicht mehr so groß ist wie einst. Unser Reporter Wolfgang Stufel-Esser in Los Angeles hat die Studie, der zufolge sich Amerikaner von Facebook abzuwenden beginnen, genauer unter die Lupe genommen.
Einfach mal auf Facebook verzichten. Für diese Studentin ist der Fall klar. In der Fastenzeit bleibt Facebook für sie tabu.
So I'm giving up Facebook.
Sie sei nicht katholisch, aber sie habe das Gefühl, dass sie einfach eine Menge Zeit auf Facebook vergeude und sich disziplinieren müsse.
I'm not Catholic, but I feel like I waste a lot of time and I feel like I need to really like, you know, discipline myself a lot.
Die junge Frau ist nicht allein. Gegenüber den Meinungsforschern vom renommierten Pew Research Center gaben 61% der befragten US-Amerikaner an, dass sie schon mal freiwillig eine Facebook-Pause eingelegt haben. Fragt man die Leute nach den Gründen dafür, kommt eine Antwort immer wieder, erklärt Aaron Smith, der die Studie durchgeführt hat. Die Nummer eins der Antworten war, die Leute sind einfach zu beschäftigt. Sie hatten andere Dinge in ihrem Leben, um die sie sich kümmern mussten. Irgendwo mussten sie sich dafür beschränken und dann lief es eben auf Facebook hinaus. Jeder Fünfte nannte diesen Grund. Jeder Zehnte tat Facebook als Zeitverschwendung ab und etwa genauso viele sagten, es gebe zu viel Klatsch und Tratsch dort. Aaron Smith sieht in den Antworten auch ein Zeichen, dass die erste Faszination mit dem Online-Netzwerk nachlässt. Seiner Einschätzung nach machen viele eine Art Gleichung auf. Auf der einen Seite der Nutzen, den Facebook bringt, auf der anderen Seite das, was das echte Leben bietet und einfordert.
When their friends on Facebook or posting lots of cool stuff and they don't
have. Wenn die Freunde spannende Dinge posten und sonst nicht viel zu tun ist, dann verbringen die Leute eben mehr Zeit auf Facebook. Und wenn die Freunde gerade gehässig und nervig sind und das echte Leben große Anforderungen stellt, dann schrumpft die Zeit auf Facebook. Und dann gibt es noch ein Ergebnis der Studie. Das müsste der Firma Facebook eigentlich kalte Schauer über den Rücken jagen. Immerhin ein Viertel der Befragten will in diesem Jahr weniger Zeit dort verbringen als zuvor. Und nur 3% wollen mehr Zeit investieren. Hat Facebook also seinen Gipfel überschritten? Aaron Smith ist vorsichtig. Es gibt eine Art Ebbe und Flut bei den Facebook-Nutzern, ein Kommen und Gehen. Wenn ich wüsste, wann Facebook seinen Höhepunkt erreicht, dann würde ich eine Menge Geld verdienen, indem ich zum richtigen Zeitpunkt die Aktien verkaufe. Aber klar ist für ihn, viele versuchen, die Online-Nutzung in ihren Tagesablauf unterzubringen. Und da muss inzwischen auch Facebook beweisen, dass es für die investierte Zeit auch einen Gegenwert bringt. Denn nicht nur im echten Leben, auch im Netz ist die Konkurrenz an Angeboten groß. Die Studentin zum Beispiel, die bis Ostern auf Facebook verzichten will, möchte künftig mehr Zeit in ihr Videoblog stecken. Die Ankündigung ihres Facebook-Fastens hat sie deshalb auch gleich als Film bei YouTube eingestellt.
Wir bleiben noch in den USA. Dort vergeht seit Wochen kaum ein Tag, an dem nicht neue Hackerangriffe auf Industrie, Handel, Medienunternehmen und Regierungsstellen bekannt werden. Schon in der vergangenen Woche haben wir hier in HR Info Explorer darüber berichtet. Dem amerikanischen Präsidenten Obama ist nun der Kragen geplatzt, nachdem sicher zu sein scheint, dass die Angriffe fast ausnahmslos aus China kommen und handfeste wirtschaftliche Interessen und gelenkte Industriespionage dahinter zu stecken scheint. Die US-Regierung will es nun den Hackern aus China deutlich schwerer machen und ihrerseits Hacker anwerben, die die US-amerikanischen Systeme abdichten sollen. Ralf Sina.
Die US-Regierung versucht jetzt im Alleingang, die Computer von Amerikas Banken, Konzernen und Regierungsorganisationen effektiver zu schützen. Vor allem vor Hackerangriffen aus China. US-Justizminister Eric Holder ließ in Washington keinen Zweifel daran, wen die US-Regierung als Hauptgegner unter den Hackern betrachtet. Ein Hacker in China kann den Sicherheitscode einer Softwarefirma in Virginia knacken, ohne sich von seinem Schreibtisch zu bewegen. Betonte Obamas Justizminister. Der Bericht der US-Spezialfirma für Computersicherheit namens Mandiant hat die amerikanische Regierung aufgeschreckt. Denn laut diesem Bericht soll eine Militäreinheit der chinesischen Volksbefreiungsarmee von Shanghai aus US-Zeitungen, Energieunternehmen und Regierungsorganisationen via Cyberspionage massenhaft Informationen gestohlen haben. Das Dementi der Regierung in Peking, China habe nichts mit diesen Hackerangriffen zu tun, bewertet Washington als Beschwichtigungsritual. Washington sieht in der chinesischen Regierung und ihren Hacker-Helfershelfern den Hauptgegner im Cyberkrieg. Im Dezember 2011 verurteilte ein Bundesgericht in Indiana einen Mann mit chinesischem Pass zu 7 Jahren Gefängnis, nachdem er amerikanische Industrieunternehmen im Auftrag von chinesischen Universitäten ausspioniert hatte, die eng mit der Pekinger Regierung verbunden sind. Ob der Detroiter Autoriese General Motors oder US-Rüstungsfirmen, die Lenksysteme für Raketen herstellen. Amerikas Verteidigungsminister Eric Holder zählte mehrere Fälle von Computerhacking auf, bei denen nach Ansicht der Obama-Regierung gerichtsfest nachgewiesen wurde, dass Peking von diesen Angriffen wusste bzw. diese aktiv unterstützt hat. Welche Dimensionen das Hacking annehmen kann, ist der US-Regierung spätestens bewusst, seitdem im vergangenen Jahr durch einen Virus mit der Bezeichnung Shamoon 30.000 Computer der staatlichen saudischen Ölfirma Aramco zerstört wurden, die als kapitalkräftigste Firma der Welt gilt. Statt der abgespeicherten Daten fand sich in den 30.000 Aramco-Computern plötzlich nur noch das Symbol einer brennenden amerikanischen Flagge. Die Angst, dass simultan zum Beispiel die wichtigsten Pentagon-Computer zerstört und gleichzeitig die USA physisch angegriffen werden könnten, treibt seitdem die Obama-Regierung um.
We are fighting back more aggressively and more collaboratively than ever before.
Wir schlagen ab sofort aggressiver und besser koordiniert zurück als jemals zuvor, kündigte US-Justizminister Holder an. 240 Computerspezialisten des FBI und die Mitarbeiter der wichtigsten US-Inlands- und Auslandsgeheimdienste würden ab sofort vor allem zur Abwehr von Cyberangriffen und Hackerattacken eingesetzt, kündigte Justizminister Eric Holder an. Auf den größten Computermessen der USA sind seit einiger Zeit verstärkt FBI- und CIA-Agenten zu sehen, die versuchen, junge IT-Genies für Amerikas Bundespolizei und Geheimdienste anzuwerben. Doch nur wenige Hacker verspüren bisher Lust, die Seiten zu wechseln, meint Greg Hoche, Mitglied der Hackergruppe Anonymous. Der Typ von Computerfreak und Hacker, der wirklich gut ist, verspürt nicht unbedingt Lust, für eine Regierungsbehörde zu arbeiten.
HR Info. Explorer.
Hier ist HR Info Explorer mit dem Neuesten aus Wissenschaft, Technik und Multimedia. Nach dem Fernsehbericht des Hessischen Rundfunks über den Umgang mit Leiharbeitern beim Internetversandhändler Amazon hat die Firma nun ein Social-Media-Problem. Bei Facebook gingen die Nutzerzahlen der Amazon-Seite durch die Decke und Kunden tauschen sich auf der Amazon-Seite direkt, aber auch bei zahlreichen neuen Hassseiten über die Firmenpolitik aus. Auch bei Twitter und den zahllosen Blogs sieht sich Amazon teils sehr deftiger Kritik aus aller Welt ausgesetzt. Gleichzeitig gibt es aber auch Kunden, die dem Unternehmen virtuell die Stange halten. Marco Schleicher mit einer Netzschau zum Shitstorm gegen Amazon.
Immer mehr Usern auf Facebook gefällt Amazon. Nicht etwa, weil sie den Versandhändler mögen. Sie klicken die Facebook-Seite von Amazon nur an, um sich dort über das Unternehmen auszulassen. Schätzungsweise 7.000 haben das seit vergangenem Mittwoch getan, pro Tag.
Nie wieder Amazon.
So nicht Amazon. Pfui.
Menschenschinder. Bei Menschenschindern kauft man nicht gern.
Ein sogenannter Shitstorm tobt derzeit in den sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter. Amazon hat auf den Druck der Öffentlichkeit reagiert. Der Online-Versandhändler hat inzwischen zwei seiner Sicherheitsfirmen gefeuert und am Montagabend gab es dann eine offizielle Stellungnahme. Darin heißt es:
Amazon ist verantwortlich dafür, dass alle Beschäftigten unserer Logistikzentren jederzeit sicher sind und mit Respekt und Würde behandelt werden. Es ist uns eindeutig nicht gelungen, die Einhaltung unserer hohen Standards auch durch den Dienstleister, der für Unterbringung, Transport und den Einsatz der Sicherheitskräfte bei unseren Zeitarbeitskräften verantwortlich war, zu gewährleisten.
Diese Stellungnahme hat Amazon auch bei Facebook veröffentlicht. Doch der Protest ließ nicht lange auf sich warten. Seit Montagabend gab es darauf über 4000 Kommentare.
Genau, Amazon hat nix gewusst. Das war alles der böse, böse Dienstleister. Wer's glaubt, wird selig. Überdenkt und ändert eure Geschäftspolitik.
Eines ist klar, ich kaufe nix mehr bei Amazon, nur noch lokal und nachhaltig. Im Zweifel lieber gar nicht. Als Erziehungsmaßnahmen helfen heute nur noch massive Umsatzeinbrüche.
Ekelerregend, menschenverachtend, unglaublich. Die Reaktionen im Netz auf die Fernsehdoku der ARD sind heftig und zahlreich. Auch beim Kurznachrichtendienst Twitter.
Es nutzt nichts, wenn Amazon allen aufkündigt, die es selbst beauftragt hat. Wir sollten Amazon kündigen. Ansonsten geht das Spiel weiter.
Gemeint ist die allgemeine Forderung, das Benutzerkonto bei Amazon zu löschen. Dem sind offenbar schon etliche gefolgt. Gleichzeitig ist in vielen Kommentaren im Internet die Forderung nach Mindestlöhnen zu lesen. Die Gewerkschaft Verdi hat schon reagiert mit einer Online-Petition für bessere Arbeitsbedingungen von Leiharbeitern. Und es scheint, als ob sich viele solidarisch zeigen. Das Ziel von 30.000 Unterschriften ist schon fast erreicht. Doch auch wenn der Protest im Netz überwiegt, hat Amazon auch noch bekennende Fans.
Amazon ist und bleibt mein absoluter Lieblings-Internet-Anbieter. Amazon hat auf die Vorwürfe reagiert und das ist doch schon mal was. Seht euch mal andere Unternehmen an. Die unternehmen gegen solche Umstände weiterhin nichts. Also Amazon, ich bleib euch weiterhin treu.
So global Amazon ist, so global sind inzwischen auch die Proteste geworden. Auf der amerikanischen Facebook-Seite sind Einträge aus Griechenland und Indien zu lesen. Außerdem berichten Online-Medien aus aller Welt über den Fall Amazon, zum Beispiel die New York Times und eine Zeitung aus China. Auch eine Woche nach der Ausstrahlung der HR-Fernsehdoku machen die Erkenntnisse daraus, Amazon noch mächtig zu schaffen.
Anthropologen der Universität in Göttingen untersuchen aktuell über 100 Skelette aus einem Kasseler Massengrab. Die waren per Zufall bei Bauarbeiten entdeckt worden und gaben Wissenschaftlern zunächst eine Menge Rätsel auf. Nun haben die Forscher festgestellt, dass die Knochen von Soldaten aus den Kriegen Napoleons stammen. Jens Wellhöner hat den Wissenschaftlern bei ihrer Detektivarbeit über die Schulter geblickt.
Knochen, Knochen überall. Rechts von mir sind verschiedene Kartons mit Knochen in allen Formen. Schädelknochen, Beinknochen, Brustwirbel liegen hier alle fein säuberlich sortiert in der Anthropologie der Uni Göttingen. Anthropologe Philipp von Grumko ist schon mitten bei der Arbeit. Holt bereits ein paar Knochen aus einem Karton heraus und legt sie auf einem Tisch hier in der Mitte des Raums. Gehören die alle zu einer Leiche sozusagen?
Ja, das sind alles Knochen von nur einem Individuum.
So, diese Knochen sind alle wunderbar sauber gewaschen. Die stammen natürlich aus dem Boden, aus einem Massengrab. Und zwar auf dem Unigelände in Kassel wurde im Jahre 2008 etwas gebaut. Und bei diesen Bauarbeiten stießen die Arbeiter auf diese vielen Skelette. Und dann haben Sie hier in der Anthropologie festgestellt, dass es historisch bedeutende Funde sind.
Das ist quasi mit ein einmaliger Fund. Wir haben hier vermutlich napoleonische Truppen. Wir haben hier ein ziemlich homogenes Kollektiv, das heißt viele gleichgestellte Individuen, was die Geschlechter angeht und was das Alter angeht. Und wir haben hier eindeutig aufgrund der Formgestaltung des Beckens und aufgrund der Gestaltung des Schädels Hinweise darauf, dass es sich um einen Mann gehandelt hat.
Das weiß man auch durch historische Berichte, dass eben Soldaten Napoleons damals durch Hessen auch durch Kassel gezogen sind auf dem Rückzug. Napoleon Bonaparte hatte diesen Krieg, den er begonnen hatte, quasi schon verloren. Das Ganze spielte sich so im Jahre 1813 ab. Aber was mich jetzt auch noch sehr interessieren würde, ist natürlich, woran dieser Mann denn jetzt gestorben ist. Neben mir steht auch Dr. Birgit Großkopf, sie ist auch Anthropologin hier. Ich nehme jetzt mal einfach einen dieser Oberschenkelknochen in die Hand. Ziemlich lang ist der und auch relativ schwer.
Also wir haben hier in diesem Oberschenkelknochen so eine etwas streifig veränderte Oberfläche. Also die normale Knochenoberfläche würde eher glatt sein.
Parallele Rillen und man kann sie tatsächlich auch mit dem Finger, ich gehe jetzt mal mit dem Daumen über die Oberfläche spüren. Was haben diese Rillen zu sagen?
Also die sagen uns, dass dieses Individuum ja keine optimalen Lebensbedingungen gehabt hat. Also ob das jetzt speziell Hunger oder einfach nur eine Mangelernährung war, das kann man so speziell nicht sagen. Aber wir können eben von ja doch schlechten Bedingungen ausgehen.
Aber nun stelle ich mir vor, wie elend dieser Mensch doch damals vor ja ziemlich genau 200 Jahren gestorben ist. Im Dienste eines Kaisers, der auf dem absteigenden Ast war. Wir werden sehen, was weitere Untersuchungen hier in der Anthropologie in Göttingen noch alles zutage fördern über die späten Opfer Napoleons, die vor 200 Jahren ganz in der Nähe in Kassel gestorben sind.
Individualisierte, nachhaltige Mobilität. Das klingt ziemlich sperrig und bedeutet neue Energie-, Infrastruktur- und Nutzungskonzepte. Das Verhältnis zwischen Verkehrsträger, Verkehrseinheit und Verkehrsnutzung könnte sich dadurch grundlegend verändern. Drei hessische Hochschulen haben in dieser Woche in Rüsselsheim einen Forschungscampus zu diesen Themenfeldern aus der Taufe gehoben. Roman Warschauer.
Einen einfachen Job hat Rüsselsheims Oberbürgermeister Patrick Burkhardt derzeit eigentlich nicht. Die Stadt ist hoch verschuldet, der kommunale Rettungsschirm zwingt zum Sparen, die Firma HP will ihren Standort in der Stadt aufgeben und Opel ist weiter in der Krise. Umso mehr freut er sich über den neuen Forschungscampus.
Denn Rüsselsheim ist ein Automobilstandort in der Tradition Adam Opels, aber auch in der Tradition von Forschung und Entwicklung. 25% der Arbeitsplätze, die hier am Standort sind, von den 33.000 Arbeitsplätzen, sind im Bereich Forschung und Entwicklung. Wenn man das vergleicht mit dem Bundesdurchschnitt mit 1,7%, ist das hier, ich würde fast sagen, die natürliche Heimat für so einen Forschungscampus.
Die Hochschule Rhein-Main, die einen Standort auch in Rüsselsheim hat, die FH Frankfurt und die Hochschule Darmstadt wollen in diesem Forschungscampus kooperieren. Wie sieht individuelle Mobilität in der Zukunft aus? Wie kann diese nachhaltig, umweltverträglich gestaltet werden? Diesen Fragen will man in Zukunft nachgehen und hat dafür drei Säulen der Forschung benannt, erklärt Bernd Steffensen, Vizepräsident der Hochschule Darmstadt.
Es wird zum einen um die Nutzung der Energie für den Antrieb der Geräte gehen, die uns dann die Mobilität, das Bewegen von dem berühmten Punkt A zu dem anderen berühmten Punkt B dann erlauben. Es wird um die Infrastruktur drumherum gehen. Das ist bei solchen Techniken immer von ausgesprochener großer Bedeutung. Und um die sozioökonomischen Fragen, nämlich der Nutzung. Auch der Kunde muss es wollen.
Ursprünglich hatten sich die Hochschulen für eine Exzellenzinitiative des Bundes beworben, hofften auf insgesamt 20 Millionen Euro Fördergeld. Am Ende klappte das aber nicht. Trotzdem wurde das Projekt weitergeführt und sozusagen als kleinen Ausgleich hatte Hessens Ministerpräsident Bouffier einen ersten Scheck über 250.000 Euro dabei. Auch Bouffier freute sich natürlich über diesen neuen Forschungscampus, bezeichnete die Arbeit als wichtig, da er die individuelle Mobilität an einem Scheideweg sieht.
Die Individualität wird niemand wirklich aufgeben wollen. Alle Diskussionen, ob der öffentliche Nahverkehr oder welche Systeme auch immer die Individualität ersetzen, scheinen mir nicht zielführend. Es muss vernünftigerweise darum gehen, wie man Individualität zulässt, es ermöglicht und gleichzeitig wegweisende, zukunftsweisende Modelle, die über die Individualität hinausgehen, entwickelt und kreiert. So verstehe ich diesen Ansatz der Nachhaltigkeit.
Untergebracht wird der Forschungscampus in Räumen des sogenannten Opel-Altwerks mitten in der Rüsselsheimer Innenstadt. Hier werden unter anderem Labors eingerichtet. Aber auch im House of Logistics and Mobility am Frankfurter Flughafen wird der Forschungscampus künftig Forschung betreiben.
Die Atomkraft ist wieder da, denn die USA wollen Mini-Kraftwerke weltweit exportieren. Es sind noch immer richtige AKWs, die da zurzeit mit dem Segen des US-Energieministeriums entwickelt werden, aber sie sind eben viel kleiner als die herkömmlichen Atommeiler. Und billiger sind sie außerdem. Das könnte zu einer Renaissance der Atomkraft führen, hofft man in Virginia. Dort hat sich Timo Fuchs den Testreaktor angeschaut. Er wurde im Jahr der Fukushima-Katastrophe gebaut, als die Regierung in Deutschland beschloss, von der Kernenergie Abstand zu nehmen.
Auf der Testanlage für die neuen Atomkraftwerke ragt ein 30 Meter hoher Turm in den blauen Himmel über Virginia. Im Turm folgt der Chef der Anlage einem Gewirr von Rohren nach unten, bis er den Reaktor erreicht. Chris Mowry stellt sich direkt daneben. Nur mit Helm, ansonsten komplett ohne Schutzkleidung. Das ist unser Heizkörper, sagt er. Funktioniert wie ein Toaster.
It's a heater, like a toaster oven.
Im Testreaktor wird die Kernspaltung mit Elektrizität nachgeahmt. Radioaktives Material gibt es hier also nicht. Dafür aber eine gigantische Stromrechnung am Ende des Monats.
Yeah, it's a good size bill.
Doch die Investition lohnt sich. Da ist man sich bei Babcock & Wilcox sicher. Die Nachfrage nach Atomkraft werde steigen, weil klimafreundliche Energie unumgänglich sei. Dass Deutschland für seine Energiewende Atommeiler abschaltet, werde bestimmt nicht zum Trend. Denn neben Wind- und Solaranlagen brauche man die Kernenergie, um eine saubere Stromversorgung auch durchgehend zu garantieren. Auch die US-Regierung steht hinter der Atomkraft. In seiner ersten Amtszeit forderte Präsident Obama den Bau neuer Kraftwerke, um mehr Jobs und saubere Energie zu bekommen.
And that means building a new generation of safe, clean nuclear power plants in this country.
Mit über 400 Millionen Dollar fördert die US-Regierung das Forschungszentrum in Virginia, wo man eine Reaktoranlage entwickelt, die wesentlich kleiner ist als die klassischen. Und billiger. Mit rund 1,5 Milliarden Euro werde sie nur noch 10% eines herkömmlichen AKW kosten, gleichzeitig aber bis zu 15% der Leistung erbringen. Interessenten gibt es überall, sagt Chris Mowry. In Großbritannien, Finnland, Polen, aber auch in Entwicklungsländern. Denn vor allem dort werde der Hunger nach Strom immer größer.
That makes sense for a developing country. They have very small power grids.
Außerdem brauchen die kleinen Kraftwerke kein aufwendiges neues Stromnetz. Sie lassen sich an einfache Netze anschließen. Auch nach Ansicht der Weltnukleargesellschaft steigt der Bedarf. Mindestens 45 Länder wollten die Atomkraft ausbauen, heißt es, darunter auch Italien und die Türkei. Die Testanlage in Virginia wurde 2011 errichtet, im Jahr des Atomunglücks von Fukushima. Eine solche Tsunami-Katastrophe könne den neuen Kraftwerken allerdings nichts anhaben, versichert Chris Mowry, denn sie sollen später praktisch ganz unter der Erdoberfläche liegen. Ein Tsunami kann dann nichts wegspülen und die Schwingung eines Erdbebens ist über der Erdoberfläche viel gefährlicher. Zudem kämen die kleinen AKW 2 Wochen lang mit einer eigenen Stromversorgung aus. In Fukushima waren die Batterien schon nach Stunden leer gewesen. Und deswegen hat er eine Kernschmelze eingesetzt. Beim Thema Sicherheit bleibt allerdings unter anderem die Frage, ob die neuen AKW der Zukunft näher an die Wohnorte der Menschen rücken. Denn wenn sie weniger Leistung als die klassischen Meiler erbringen, dann werden möglicherweise auch mehr Kraftwerke gebaut. Völlig unklar ist im Übrigen auch die Frage nach der Entsorgung des strahlenden Mülls. Auch in den USA treibt man die Atomkraft voran, ohne einen einzigen Ort zu haben, an dem das hochradioaktive Material dauerhaft gelagert werden kann.
Das war die Sendung Explorer mit dem Neuesten aus Wissenschaft, Technik und Multimedia. Weitere Informationen zu der Sendung gibt's wie immer im Internet. Dort können Sie die Sendung auch als Podcast abonnieren oder ganz einfach downloaden unter hr-inforadio.de. Und bleiben Sie neugierig.